Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich rede heute mit meinen Gästen über Der Spion von nebenan. Und meine Gäste sind zum einen Monique Stibbe aus der Redaktion und unsere Vize-Chefpräsidentin des Podcast-Komitees hier. Hallo Mo.
Hallo Sebastian.
Freut mich sehr, dich hier zu haben, weil sonst sitzt Mo für gewöhnlich immer in der Regie und schreibt auf, wenn ich mich mal wieder verquatsche, wo ich denn was schneiden muss. Deswegen mal sehr schön, dich heute hier zu haben, Mo.
Ja, freut mich auch.
Und zu meiner Linken sitzt Jan Felix, Volontär bei Filmstarts. Hallo
ja,
Jan Felix.
Hi, freut mich.
So, und wir reden, bevor ich jetzt anfange, muss ich ja hier offiziell was verkünden, damit ich hier so eine große Wette hier in den Raum stellen kann, die auch alle Leinwandliebe Zuhörer dann irgendwie mitbekommen. Weil wir hatten in unserem Meeting die große Diskussion, über welchen Film sollen wir denn heute sprechen. Zur Auswahl stand eben Der Spion von nebenan, für den ich und Mo halt auch sehr gestimmt haben. Und zum anderen war Narziss und Goldmund, eine Verfilmung eines Hermann Hesse-Romans, ja, der jetzt auch startet, deutscher Film. Und sowohl Christoph, unser Chefkritiker, als auch Björn, unser Nachrichtenchef, haben uns entsetzt angeguckt, dass wir gesagt haben, nein, wir reden nicht über Narziss und Goldmund, sondern wir reden über Der Spion von nebenan. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Narziss und Goldmund erfolgreicher an den Kinokassen wird als Der Spion von nebenan, dann spendiere ich unserer Podcast-Redaktion eine Packung Donuts.
Genau, wir schmeißen eine Runde.
Genau. Okay. Einfach nur, damit ihr, liebe Zuhörer, wisst, warum wir heute über Der Spion von nebenan sprechen. So, damit kommen wir jetzt zum Film, der in einer langen Tradition von Filmen steht, in denen muskelbepackte Männer irgendwie auf kleine Kinder aufpassen. Dave Bautista spielt einen CIA-Agenten, der irgendwie ziemlich viel Mist gebaut hat bei einem Auftrag und deswegen eine letzte Chance bekommt, sich zu beweisen. Und er soll quasi ein junges Mädchen und ihre Mutter observieren, die in Verdacht stehen, dass irgendein böser Terrorist sie irgendwann mal ansprechen könnte. Und Dave Bautista ist ja sehr unauffällig und kann sich deswegen nicht so gut vor diesem kleinen Mädchen verstecken und wird von ihr enttarnt und erpresst. Und das ist quasi so der Film. So, ja. Der Spion von nebenan. Mo,
ja.
Dein erster Eindruck.
Ich fand ihn sehr unterhaltsam und vor allem auch sehr kurzweilig. Also die knapp anderthalb Stunden habe ich mich recht gut unterhalten gefühlt. Und da ich ja eh so ein heimlicher Wrestler-Fan bin, kann ich dazu auch sagen, also Dave Bautista hat das super gemacht. Ich fand es eine schöne Familienunterhaltung.
Okay, auf Dave Bautista kommen wir gleich noch zurück. Jan Felix, kurz deine Einschätzung?
Ja, ich habe ihn tatsächlich auch mehr genossen, als ich zunächst irgendwie angenommen hätte vor dem Film. So, also ich fand ihn gerade so die erste Hälfte fand ich toll. So, da hat alles gezogen, da gab's also tolle, wenn vielleicht auch nicht so wahnsinnig, also sehr derbe Gags auch, die mir sehr gut gefallen haben. Es hat mich irgendwie schön unterhalten. So, dann ist so ein bisschen abgeflacht bei mir, aber ja, also grundsätzlich ist meine Meinung von dem Film schon auf jeden Fall positiv.
Ich glaube, das ist bei uns allen dreien so, ne? So grundsätzlich so dieses, man geht in diesen Film rein und denkt sich so, okay, also ich meine, zählen wir mal zusammen. Arnold Schwarzenegger hat Kindergartenkopf gemacht. Vin Diesel hat irgendwie der Babynator.
Genau, richtig.
Wen gibt es denn noch, der sowas gemacht hat?
Ich weiß nicht, ich habe dunkle Erinnerung, dass Hulk Hogan auch mal irgendwas in der Richtung gemacht hat, aber da habe ich jetzt
also
nicht
weiter. Also es scheint ja irgendwie auch so dieses Klischee zu sein, wenn du ja, so ein Muskelberg bist, dann musst du irgendwann mal so einen kinderfreundlichen Film machen.
Und hier Dwayne Johnson mit dieser Zahnfee oder so?
Stimmt, ja, siehst du. Dwayne, damit haben wir sie jetzt, glaube ich, irgendwie quasi, alle zusammen.
Genau, das Quartett Infernale. Das.
Und ich habe mich echt so ein bisschen gefragt, warum Dave Bautista, den wir ja nun aus, vor allen Dingen als Drax aus Guardians of the Galaxy kennen, der jetzt auch in den ganzen Avengers-Filmen mitgespielt hat, ich glaube, so die letzte ernsthaftere Rolle war ja Blade Runner 2049, wo er so irgendwie in den ersten 10 Minuten des Films mal auftaucht. Und jetzt kommt dieser Typ also mit so einem Film um die Ecke. Und als ich damals irgendwie den ersten Trailer schon gesehen habe, habe ich gedacht, so, okay, komm, das wird doch nicht so. Warum entscheidet er sich dazu, so einen Film zu machen? Was glaubt ihr, warum?
Ich frage das mich ja öfter. bei so Filmprojekten. Ich würde manchmal wirklich gerne Mäuschen spielen in diesen Castingprojekten und wissen, warum sich große Schauspieler bzw. große Persönlichkeiten wie jetzt Dave Bautista dazu entscheiden, so einen Film zu machen. Gerade wenn man doch eigentlich eine relativ gute Filmografie hat, so wie er. Es waren nicht unbedingt große Rollen, wie jetzt hier in auch in Bond Spectre, wo er mal für 5 Minuten jemanden vom Balkon schmeißt. Wie man dann dazu kommt, so einen Film zu machen. Aber ich glaube, dass es in dem Fall, wie auch, glaube ich, bei Dwayne Johnson so ein bisschen auch die Zugkraft ist, die diese Persönlichkeiten in den USA vor allem haben, durch die Wrestling-Liga WWE, weil das ist echt schon ein großes Entertainment-Ding da drüben. Und ich glaube, das reicht fast schon, um da einfach mit Erfolg zu haben.
Na gut, und ich glaube, so seine ganze Marvel-Karriere darf man da wahrscheinlich ja, auch nicht außer Acht lassen, oder? Also wie stehst du allgemein zu Bautista?
Also ich finde ihn eigentlich echt toll. Also ich finde, der hat irgendwie wirklich eine Menge Charisma so in den Rollen, die er hat. Also ich habe ihn in Blade Runner sehr genossen, auch wenn es ein kurzer 10-minütiger Auftritt war, den ich aber echt, also für die das Ausmaß der Rolle schon toll fand. Und ich habe einfach mit Guardians of the Galaxy habe ich einfach viel Spaß gehabt. Auch gerade mit seiner Rolle, auch gerade mit den Jokes, die er bringt, so in dem ganzen Umfang. Also ich denke irgendwie auch, er versucht sich halt irgendwie breit genug aufzustellen. Ne? Also auf der einen Seite irgendwie mit Rollen, in denen man ihn ernst nehmen kann, in denen er auch zeigen kann, dass er ein bisschen mehr ist als jetzt irgendwie so ein muskelbepackter Klotz. Aber dann eben auch so diese Spaßrollen hat, die wahrscheinlich, also ihm deutlich häufiger angeboten werden, als jetzt irgendwie Dennis Villeneuve, der um die Ecke kommt und sagt, hey, willst du mal eben in den ersten 10 Minuten meines Films abgeknallt werden? So,
ne? Ich habe ja auch mal im Rahmen meines Volontariats, was ich ja hier auch mal gemacht habe, die These aufgestellt, dass Dave Bautista eine bessere Rollenwahl trifft als Dwayne Johnson. Ich weiß nicht, ob man das noch so sehen kann jetzt nach dem Film. Aber wenn man, ich meine, er spielt ja auch im Dezember in Dune mit, ja. Dave Bautista. Mhm. Also da geht's dann wieder hoch, aufwärts. Aber ja, es ist eine interessante Entwicklung, in wie unterschiedlich sich die beiden halt auch entwickeln. Wie Dwayne Johnson, der eher wirklich die großen Blockbuster macht und dann Bautista anscheinend doch ein bisschen so die ernsthaftere Schiene wählt, jetzt mal von dem Film abgesehen.
Ja, ja gut, ich finde das ja sowieso interessant, weil ich meine, Dwayne Johnson sieht sich ja auch richtig als Marke so. Ne?
Genau,
also
richtig.
Der sagt ja auch ganz genau, okay, meine Filme, das sind alles Familienfilme, das sind Unterhaltungsfilme. Deswegen weiß ich zum Beispiel, als hier dieser Rampage in die Kinos kam, dieser Monsterfilm, wo er dann irgendwie mit diesem weißen Affen durch die Gegend läuft und so, da hat das Drehbuch vorgesehen, dass dieser Affe eigentlich sterben soll am Ende. Und da hat Dwayne Johnson gesagt, okay, Leute, pass auf, mein Name ist Dwayne Johnson. Wenn Leute ins Kino kommen, dann erwarten sie Unterhaltung, erwarten sie ein Happy End. Wenn ihr wollt, dass dieser Affe stirbt, dann macht ihr diesen Film ohne mich.
Ja, krass. Ja.
Und das finde ich ist einfach mal so krass, wie sehr Dwayne Johnson darauf bedacht ist, wirklich auf sein Image. Was mich dann halt jetzt wieder zu Dave Bautista bringt, wo ich so ein bisschen auch einfach so das Gefühl habe, so ganz so richtig weiß er noch nicht, in welche Sparte er so gehört, weil so sein Drax in Guardians of the Galaxy und so, ist ja halt schon auch mehr so ein Comedy-Relief-Charakter, der halt mehr so für die Lacher zuständig ist und so fürs Grobe. Und das macht er ja hier auch. Also, um jetzt mal wieder auf den eigentlichen Film zurückzukommen, der Spion von nebenan. Ist halt viel so Slapstick-Comedy. Ne? Also, es gibt so eine Szene, wo er halt versucht, irgendwie Schlittschuh zu laufen und sich dann halt irgendwie tierisch auf die Fresse legt oder keine Ahnung was. Und auch so, obwohl ich halt sagen muss, ich fand ihn ja ein bisschen steif. Ne? Also, so ganz. Also, Er hat für mich alleine nicht so gut funktioniert, aber die Tatsache, dass er halt so gute Co-Cast-Leute hat, über die wir auch gleich noch sprechen werden, die haben ihn sehr gut aufgefangen und hochgehoben, dass er halt auch dieses Ding tragen konnte. Weil ganz ehrlich, es gibt so ein, zwei Szenen, da habe ich mich auch so ein bisschen fremdgeschämt für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unter anderem, ohne irgendwie zu viel zu verraten, wenn Dave Bautista anfängt zu tanzen.
Ja,
das war schon so ein bisschen, wo ich so mein Gesicht in den Händen vergraben habe und gesagt habe, oh Gott, bitte mach, dass es aufhört.
Aber ich glaube...
Ich gar nicht gesehen im Kino.
Ich glaube, das ohne das jetzt da viel Method Acting reinreden zu wollen. Vielleicht gehört es auch einfach zur Rolle. Er ist halt dieser steife CIA-Agent, der, weiß ich nicht, durch die Welt gereist ist, um seine Aufträge zu erfüllen und immer voll fokussiert ist und einfach die emotionale Ebene, zwischenmenschliche Ebene einfach nicht mehr so auf dem Schirm hat. Und ja, ich glaube, das soll einfach dieser versteifte Mann darstellen. Ich fand übrigens seinen besten Freund, den Fisch, fand ich ganz schön als Gegenpart.
Ja, dazu will ich gleich noch kommen, liebe Zuhörer und liebe Mo mit dem Fisch. Ja, aber Jan Felix, kurz noch zu Dave Bautista in diesem Film.
Nee, also ich fand ihn tatsächlich nicht so steif. Ich fand eher, dass also die Rolle das nicht so hergegeben hat in diesen Momenten. Also das quasi so ein bisschen der Reiz dieser Rolle ist quasi dieses Zusammenspiel zwischen ihm und Chloe Coleman. So, ne? Und der Reiz überhaupt dieser Bizeps- und Baby-Filme quasi ist einfach, liegt darin, dass du eben einen riesigen Muskelberg hast und dann irgendwie ein süßes Kind. Und da funktioniert das natürlich super. Und in den anderen Momenten, also diese ganze Liebesgeschichte, so, da ist er irgendwie dann steif, so. Aber da kam es für mich auch irgendwie dann überhaupt nicht drauf an. Also das war auch so, das hat der Rolle irgendwie dann entsprochen. Ja,
ja, du hast jetzt schon erwähnt, Chloe Coleman, die kleine Sophie, die quasi das Gegenstück zum Muskelmann bringt, irgendwie reicht ihm gefühlt gerade bis zum Knie. Und ist aber gefühlt einfach tausendmal intelligenter als er und macht ihn da so richtig fertig. Und was ich interessant finde, was ich jetzt gelesen habe, die Chloe Coleman wird auch in Avatar 2 jetzt mitspielen.
Ja, habe ich auch gesehen.
Weil sonst hat sie irgendwie vorher noch gar nicht so viele Rollen. Aber wir werden sie nächstes Jahr dann je nachdem, ob Avatar 2 dann auch tatsächlich kommt oder nicht von James Cameron, werden wir sie dann wiedersehen. Und sie fand ich wirklich sehr, sehr toll.
Fand ich auch, ja. Kann ich einfach so unterschreiben, kurz und schmerzlos, war wirklich sehr charismatisch. Ich bin ja immer sonst nicht so ein Freund von so altklugen Kindern im Film, das nervt mich immer tierisch. Aber ich fand sie wirklich äußerst sympathisch und überhaupt nicht nervig für mich.
Ja, also ich fand auch irgendwie so die ganze Art, wie es geschrieben war, war auch von einer Nummer, die sie jetzt nicht nervig gemacht hat. Also es war nicht zu sehr so dieses... Ah, okay, pass mal auf, ich bin eigentlich irgendwie neun in dem Film, aber im Grunde genommen habe ich das irgendwie das Wissen und den Intelligenzquotienten von Leuten, die einfach alles wissen, so. Sondern das war gut gemacht. Also das hat irgendwie so den richtigen Ton getroffen. Da hat mich das auch nicht genervt, weil mich das nämlich eben auch sonst stört. So, ich finde das auch wahnsinnig.
Naja, vor allem, ich finde es halt schwierig, auch weil du weißt ganz genau, okay, das ist halt irgendein Erwachsener, der Kinder schreibt, jetzt mal blöd
richtig
gesagt.
Ja.
Und da gibt es eine Szene in diesem Film, wo mir das tatsächlich so ein bisschen sehr aufgefallen ist, ist auch relativ am Anfang, wo uns halt einfach nochmal gezeigt werden soll, dass diese Sophie ja eher so eine Außenseiterin ist, sie ist nicht besonders beliebt an ihrer Schule und sie steigt halt irgendwie zu Beginn halt in diesen Schulbus ein und dann hat sie sich ja noch vorbereitet drauf und dann sind da so zwei so eine böse Mädchen, die sie irgendwie auslachen, weil sie so einen komischen Pulli anhat und die dann wirklich so sagen, oh, das mache ich jetzt auf Instagram, dein hässlicher Pulli. Oh, gucke mal, schon 5 Likes, hahaha. So, und das war so dieser Moment, wo ich dachte, oh Gott, wenn jetzt alle Kinder so geschrieben sind
das
wie das, dann möchte ich eigentlich nicht weiter gucken. Aber zum Glück haben sie gerade bei ihrer Rolle dann doch sehr, sehr viel Gutes gemacht. Und hier will ich mal auf diesen Punkt kommen, wie meta ich diesen Film fand.
Okay.
Also Meta in Bezug auf so Referenzen auf Actionfilme, auf also ganz besonders war ja tatsächlich so ein bisschen so dieser Leon der Profi-Vibe.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Okay.
Und gerade bei diesem Leon der Profi-Vibe kommen wir jetzt wieder auf den Fisch zu sprechen, den Mo vorhin kurz mal erwähnt hat.
Weil ein Kampffisch.
Wer sich an Leon der Profi noch erinnern kann, ein großartiger Film mit Jean Reno und der jungen Natalie Portman. Jean Reno spielt ja diesen Auftragskiller und soll ja dann quasi Natalie Portmans Mathilda irgendwie darin unterrichten. Und Jean Reno schleppt ja die ganze Zeit immer so eine Blume, so eine Pflanze mit sich rum, die ja irgendwie wie sein bester Freund ist. Und das Gleiche adaptieren sie ja so ein bisschen für für Der Spion von nebenan, nur dass es hier keine Pflanze ist, sondern ein kleiner Fisch.
Ja.
Ja.
Und das fand ich irgendwie krass. Und hier ist dann auch, finde ich, so der Beweis dafür, wie derbe die manchmal in diesem Humor auch sind, womit ich halt nicht gerechnet habe. Aber es gibt eine Szene, wo Dave Bautista sagt, okay, du musst jetzt an mir vorbei. Ist mir egal wie, du musst an mir vorbei. Und was macht sie? Sie kippt einfach dieses Glas mit dem Fisch drin
um. Das fand ich auch hart. Dave Bautista
rastet total aus, weil sein Fisch gerade am Sterben ist und sie steht einfach ganz nonchalant hinter ihm. Und das waren so die Momente, so, wo ich dachte, okay, wow, dieser Film traut sich ja auch humormäßig oder?
Das fand ich eigentlich, glaube ich, tatsächlich den besten Aspekt des Films, dass mich der Humor irgendwie ein bisschen überrascht hat. Weil ich dachte, ich lasse mich irgendwie wirklich auf so eine sehr familienfreundliche Agentenkomödie ein, so, und dann fand ich ihn aber doch so derb, dass ich einfach wirklich auch ein paar Mal laut im Kino lachen musste. Ja? Ich weiß nicht genau, ob das viel über meinen pubertären Humor verrät, aber das ist, nee, das fand ich wirklich super. Also die Szene fand ich jetzt nicht so wahnsinnig witzig,
doch,
so,
die ist
aber.
So Gedächtniskomödie, weil sie so aus dem Nichts kam, weil ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass sie so weit gehen und halt wirklich diesen armen kleinen Fisch, den er auch noch Dori nennt.
Genau,
Dori. Sorry. Dass sie den jetzt einfach irgendwie umkippen. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich dann dachte, okay, gut, es ist halt nicht nur Slapstick und so dieses so kleines, neunmal kluges Mädchen trifft auf tumpen Agenten, sondern sie gehen auch schon ein bisschen weiter.
Ja, sie brechen auch so ein bisschen mit diesem Klischee, dieses, also um es jetzt mal in den Raum zu werfen, dieses Mädchen machen sowas nicht. Mhm. Na, und fand ich echt cool. Ich meine, ich bin Tierfreund, mir ist das Herz, es hat geblutet in diesem Moment, kann man diesen Fisch nicht aufheben. Aber fand ich aber auch cool, weil man einfach auch mit dieser Erwartungshaltung in den Film gegangen ist, dass man sich jetzt dann eine seichte Komödie anguckt. Und dann wird es halt einfach wirklich durchbrochen und das hat mich dann echt überrascht.
Ja, stimmt.
Naja, und vor allem, wie gesagt, und seicht halt, ich will halt nochmal auf diese ganzen Zitate, so Action-Zitate und so, wenn sie ihn auch irgendwie bittet, ihr zu zeigen, wie man cool von einer Explosion weggeht, ohne dass man sich umdreht und irgendwie und solche Sachen. Oder es gibt auch einen Kampf an einem Flugzeug, wo ganz klar der Kampf aus Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes zitiert wird, wo Indy ja auch gegen so einen riesen Kerl kämpft und das Flugzeug sich langsam dreht und Benzin ausläuft. Und da dachte ich schon so, okay, krass, also hier haben sie sich wirklich ganz offensichtlich auch so ein bisschen, finde ich, die Gedanken gemacht. Klar, wenn jemand in diesen Film geht, dann wird das wahrscheinlich mit Kindern tun, aber soll halt auch unterhalten werden.
Ja.
Dementsprechend gibt es halt auch so diese Einschübe, und das klingt jetzt vielleicht blöd, weil man denken könnte, okay, ja, das hat sich jetzt der Drehbuchautor gedacht, aber ich finde so, es passt halt gut rein, oder?
Ja, vor allem, das ist ein Familienfilm, kann man jetzt einfach so sagen, und die Erwachsenen fühlen sich vielleicht dadurch unterhalten, weil sie diese Referenzen erkennen, und Kinder fühlen sich dadurch auch unterhalten, weil ich meine, das ist eine coole Kinderunterhaltung, die auch für Erwachsene passt.
Also, why not? Nee, also ich fand auch, mir haben die Momente gut gefallen. Also da haben die Referenzen mich auch einfach direkt angesprochen. Ist natürlich schon auch so ein bisschen so eine, man bedient sich quasi dann quasi aus der Kiste des Action-Genres und schreibt es natürlich auch so rein, dass es den Leuten auffällt. Und dass am Ende keiner kommt und sagt so, hey, das war doch geklaut. Aber genau, das hat mir auch gut gefallen. Und der Film macht das ja, so wie ich das mitbekommen habe, auch an häufigeren Stellen, dass er einfach irgendwie sagt so, okay, dieser Punkt ist jetzt gerade so ein bisschen unrealistisch, aber wir lösen es einfach darüber, dass die Figuren es einfach ansprechen. Ne? Also irgendwie so, wer baut eine Landebahn direkt an eine Klippe?
Richtig.
So, ja. das fand ich auch, also intelligent gelöst dann, ja.
Ja, wie gesagt, es war selbstironisch. Also ich finde, das Gute an diesem Film ist einfach, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt.
Ja.
So,
richtig.
Ich meine, auch diese ganze Story so mit den Terroristen und sowas ist halt so bla. So. Also ich meine, das haben wir schon 300.000 Mal gesehen, und es ist auch nichts Überraschendes, und du weißt irgendwie gefühlt schon am Anfang des Films, wie dieser Film enden wird. So.
Ja,
da müssen wir uns ja nichts vormachen.
Ja.
Aber allein die Tatsache, dass sie halt so locker mit diesem ganzen Thema umgehen und sich halt auch wirklich über sich selbst so ein bisschen lustig machen, fand ich einfach mega gut.
Ja.
Und da können wir vielleicht auch nochmal so auf den restlichen Cast zu sprechen kommen, weil die fand ich halt auch alle irgendwie super, weil zum Beispiel hier die Kristen Schaal, die spielt die, also die meisten Leute dürften sie wahrscheinlich jetzt irgendwie aus BoJack Horseman kennen, da spricht sie ja die Sarah Lynn. Sie ist ja, glaube ich, auch mehr bekannt so durch ihre ganzen Synchronarbeiten. Irgendwie, ich weiß zum Beispiel bei der Disney-Serie Gravity Falls spielt sie auch mit und ich liebe diese Serie, das ist sehr, sehr toll. Und sie spielt ja quasi so die Tech-Agentin, die Dave Bautista an die Seite gestellt wird.
Die unheimlich anhimmelt. Das ist ihr großer Held. Ja.
Fandst du das gut?
Ich fand es eigentlich als Ergänzung ganz schön. Ja. Dadurch, dass halt nicht nur er als Standalone-Obermacker dasteht, und sondern einfach noch diese bisschen verpeilte, chaotische Partnerin an seiner Seite hat.
Ja.
Fand ich eine nette Ergänzung eigentlich zu diesem harten Macho-Typen.
Vor allem, ich fand es halt auch schön, dass sie ihn zwar anhimmelt, aber dass es nie so dieses, oh, ich möchte mit ihm zusammen sein, anhimmeln, sondern es ist halt wirklich so, boah, ist der Typ cool. Also sie ist eigentlich mehr so ein Fangirl.
Richtig,
also so und dabei finde ich, so vergisst sie selber so ein bisschen, was sie eigentlich alles kann.
Richtig,
weil sie ist halt diejenige, die alles einsetzt und hacken kann und keine Ahnung was.
Ja.
Und er ist halt eigentlich nur der Mann fürs Grobe.
Genau.
Ne?
Ja, ich muss sagen, ich fand ihre Figur einfach so ein bisschen flach tatsächlich. Also das, was sie so am Anfang irgendwie so ein bisschen versprochen wird, so, ne, dass sie als irgendwie so sagt so, ja, wow, ich bewundere dich total, ich möchte total viel von dir lernen. Da fand ich irgendwie, dann gibt es so einen ganz langen Abschnitt des Films, wo eigentlich ihre Figur so überhaupt keine Rolle spielt, sondern so im Hintergrund irgendwie so ein bisschen rumdüdelt und irgendwie nur da sitzt und sich gelegentlich beschwert, dass sie ja nichts zu tun bekommt. Was halt irgendwie auch der Rolle halt irgendwie so vollkommen entspricht. Ja. Ja. Aber das fand ich dann tatsächlich ein bisschen schade. Da hätte man irgendwie, glaube ich, mehr mitmachen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie irgendwie auch so ein bisschen ja so eine Überschneidung mit Chloe Colemans Rolle hat, weil natürlich sie will irgendwas beigebracht bekommen und dann bringt er halt den kleinen Mädchen was bei. Mhm. Natürlich noch besonders bösartig, aber da fand ich irgendwie, das war so ein bisschen, man braucht irgendwie diese Rolle, damit man so eine Außenperspektive hat auf seine Arbeit. Und um so ein paar Gags unterzubringen, aber irgendwie war das mir grundsätzlich einfach zu wenig. So.
Echt, ich glaube, zu viel wäre halt aber auch irgendwann wieder zu viel gewesen.
Glaube ich auch. Ich hätte theoretisch, was heißt, ich hätte vielleicht einfach gerne mehr von Chloe Coleman und ihr gesehen. Das wäre eigentlich noch ganz cool gewesen.
Ja.
Das hätte ich vielleicht noch als Kritikpunkt.
Aber also ich fand, war gut getimed. Also für mich war sie nicht zu wenig da oder zu viel da, sondern ich finde, es hat halt gepasst, weil letztendlich geht es halt um Bautista und Coleman und um deren Dynamik und klar, wie sie dann halt, ne, weiß natürlich, dass dann sieht sie ihn mehr und mehr irgendwie so als Vaterersatz und möchte natürlich auch, dass er mit Mama zusammenkommt und keine Ahnung, wie irgendwie sowas. Also das sind so Punkte, da habe ich schon verstanden, dass man quasi so eine Kristen Schaal dann so ein bisschen in den Hintergrund bringt. Genauso haben wir auch Ken Jeong in diesem Film, den lustigen ehemals Doktor, der jetzt Schauspieler geworden ist hier, den wir alle aus Hangover kennen. Und der spielt quasi den CIA-Boss, hat ja auch nur so seine 5 Minuten eigentlich in diesem Film. Aber hat mich jetzt auch nicht gestört, weil ich finde Ken Jeong allgemein einfach witzig und freue mich immer irgendwie, den zu sehen.
Man weiß bei ihm auch, was man bekommt. Also das ist absolut eine sichere Kiste.
Ja, genau. Nee, da hat mich das auch überhaupt nicht gestört. Also da habe ich mich drüber gefreut, dass er einfach genau diese festgelegten Szenen eigentlich auch bekommt, man ihm halt dann so gibt. Also es ist so, ich wusste einfach genau, okay, diese Szene geht jetzt nicht sonderlich lang und er macht jetzt ihn gleich richtig völlig zur Sau auf seine Art so. Und kommt dann am Ende halt nochmal rein und sagt irgendwie so, ja, bist ja doch ein guter Dave, kannst da bleiben.
So, der Spion von nebenan. Auf Filmstarts gibt es 2,5 Sterne, also eine solide Wertung, der ich nicht ganz zustimmen würde. Und ich glaube, meine beiden Gäste hier stimmen dem auch nicht zu, aber frage ich lieber sicherheitshalber nochmal nach. Mo, was würdest du dem Film geben und was ist so dein abschließendes Fazit?
Also ich würde mich bei 3 gut gemeinten 3,5 einpendeln. Ich kann mich da echt schwer festlegen. Also vielleicht eher 3 als 3,5. Ich würde sagen, man könnte diesen Film leicht unterschätzen, wenn man ihn so, weiß nicht, wenn man vor der Kinokasse steht und sich vielleicht spontan für einen Film entscheiden könnte. Deswegen würde ich doch eine Sehempfehlung aussprechen, weil er überrascht einen doch und es ist unterhaltsame 1,5 Stunden und damit kann man eigentlich am Wochenende, wenn man es mit Freunden, Familie ins Kino schaffen will, nichts falsch machen.
Völliger Schwachsinn. 5 Sterne. ja, auch wenn es langweilig ist, also ich muss dieser Meinung irgendwie auch entsprechen. Also ich finde auch 3 oder 3,5 Sterne. So. Und das ist auch wirklich für einen Film von dem Format gut. So. Also ich finde, man kann absolut super unterhalten werden von diesem Film irgendwie in der Zeit, die man dann im Kino verbringt. Mhm. Darf jetzt bloß einfach keine lebensverändernde Erfahrung so erwarten. Ja? Nee, aber es, ja, das würde ich dem Film tatsächlich auch geben.
Seid so zögerlich. Ich sage ganz klar 3,5. Sorry. Also, und ich muss ja mal dazu sagen, also ich gehöre ja zu den Leuten, die immer sagen, oh, ich will mir das im Originalton angucken. Und wir haben jetzt den Film auf Deutsch gesehen. Und gerade bei Komödien tue ich mich da immer schwierig, so, oh, ich muss es auf Deutsch funktioniert, ist das dann alles immer noch witzig? Und selbst da war der Film witzig, was einfach auch für den Film an sich spricht, dass du selbst in einer Übersetzung halt noch die Gags halt gut hinkriegst und dass du trotzdem immer noch super drüber lachen kannst. Ja. Und so, klar, in diesem Genre Muskelprotz trifft kleines Mädchen oder kleines Kind oder irgendwie was, ist es jetzt wahrscheinlich irgendwie für mich einer der besseren Filme, ehrlich gesagt, so, wo ich mir echt denke, ja, den kann man wirklich gucken. Und das ist, glaube ich, auch ein Film, den würde ich mir auch irgendwie, keine Ahnung, wenn Netflix oder sonst wer den mal hat, dann würde ich auch nochmal sagen, ja, perfekt, ach, der war lustig. Ja. So ein guter Sonntagnachmittag-Film irgendwie, den man einfach wunderbar weggucken kann.
Das stimmt.
Total, ja. Genau, also dem würde ich irgendwie auch einfach so beipflichten. die Synchro fand ich eben auch überraschend super. Also ich muss sagen, das hat irgendwie so den ganzen Dreck der Sache irgendwie auch so gut rausgearbeitet, dass du so, ja, also einfach grundsätzlich irgendwie so sprach, so hau rein, ja, ja, Mama. So dieses irgendwie gut aufgegriffen und die Gags haben dann auch perfekt gezündet. Ja. So. Ja, das war, glaube ich, seit längerer Zeit mal wieder eine Komödie, die ich in der deutschen Synchro gesehen habe und die mich wirklich in der deutschen Synchro überzeugen konnte. Ja.
Tja, da habt ihr es, liebe Zuhörer. Also lasst euch nicht von dem Poster irgendwie abschrecken. Es steckt tatsächlich ein toller Film dahinter. Und wie gesagt, ich bin jetzt einfach nur gespannt, wie Narzis und Goldmund dagegen einstehen.
Ja.
Aber wir wollen ja jetzt hier kein Beef zwischen Filmen anzetteln. Nein. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Und ja, bedanke mich erstmal bei Mo und Jan Felix für dieses tolle Gespräch.
Immer gerne, danke
euch, vielen Dank.
So, vom Spion von nebenan kommen wir jetzt mal zu Marvel. Der Übergang dazu ist gar nicht so kompliziert, weil Dave Bautista spielt in der Spion von nebenan. Spielt ja auch Drax in Guardians of the Galaxy, die, wie wir seit dieser Woche wissen, ja auch in Thor 4 mit dabei sein werden. Aber eigentlich ein Anlass, den wir uns hierfür ausgedacht haben, ist der neue Black Widow Trailer. Der Film kommt ja jetzt demnächst bald in die Kinos. Und ich würde sagen, lass uns doch vielleicht erstmal über den Black Widow Trailer an sich sprechen. A, wie fandet ihr ihn? Und B, freut ihr euch auf den Film? Ach so, und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, ich bin ein bisschen verpeilt, weil ich habe ja wieder neue Gäste hier, die jetzt gar nicht bei der Spion von nebenan dabei waren. Zum einen das Yang zu meinem Ying, Yves von Movie Pilot. Hallo Yves.
Schön hier zu sein. Ich kann so tun, als wenn ich gerade dabei gewesen wäre. Boah, Spion von nebenan, was ist das denn los, ne?
Das ist ein guter Film, ne? Ja. Und Markus Trutt.
Guten Tag.
Was machst du eigentlich hier noch? Das ist unser kleiner Running Gag, weil ich das beim ersten Mal, als Markus hier war, irgendwie verkackt habe, in meiner Aufregung mit Markus zusammen im Podcast-Studio zu sitzen.
Ja,
das ist der einzige Grund. Das ist der einzige Grund. Das ist der einzige. Ja, also, jetzt haben wir die Neuvorstellung neuer Gäste auch hinter uns gebracht. Black Widow, gleiche Fragen gelten immer noch.
Ja.
Fängt gut an.
Ja, ne?
Also, ich mach's Ich probiere es kurz zu machen. Ich mag ja eigentlich die Figur sehr gerne. Ich mag Scarlett Johansson sehr gerne in der Rolle. Und sie hat auch eine tolle Entwicklung durchgemacht durch diese, 11 Jahre MCU. Aber für alle, die den erfolgreichsten Film aller Zeiten nicht gesehen haben, Spoiler-Alarm für Endgame, sie ist tot. Jetzt einen Film rauszubringen, der irgendwie zwischen Civil War und Infinity War spielt, ist ein bisschen zu spät. Und ich muss sagen, der Trailer sieht nicht schlecht aus. Der Trailer sieht so ein bisschen aus wie Winter Soldier. Winter Soldier ist einer meiner Lieblings-MCU-Filme. Also wahrscheinlich einer der besten Standalone-MCU-Filme. Und ja, trotzdem kommt der Film einfach viel zu spät. Also ich kann mich nicht mehr so krass dafür begeistern, weil ich weiß, wo die Reise endet. Und ich glaube nicht, dass wir in diesem Film auf einmal so viel Neues über sie lernen. Weil wenn das der Fall ist, dann blicke ich auf die anderen Marvel-Filme zurück und sage, das ist aber blöd. Also irgendwie hat dieser Film so eine Lose-Lose-Situation, glaube ich.
Das, ja, also das war übrigens Eve, der sich kurz fest.
Sorry. Ist kurz genug. Ja, ich bin da ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde, also für mich ist sie jetzt nicht so das, die spannendste Figur in dem ganzen Avengers-Ensemble, weswegen ich mich grundsätzlich jetzt nicht megamäßig auf den Black Widow-Film gefreut habe. Also es ist schön, dass mal eine Heldin auch noch einen Solo-Film bekommt, aber nach Captain Marvel. Aber
das kann alles nur besser werden als Captain Marvel.
Amen. So, das ist wahrscheinlich ein anderes Thema, ich bin ja einer der wenigen, die ihn mochten, aber da werde ich.
Wirklich?
Werde ich bestimmt die Mütze bekommen hier.
Gottes Willen, überhaupt nicht. Aber
ja, von euch vielleicht nicht, aber von allen, die das jetzt hören.
Ich bin viel mehr daran interessiert, was dir an Captain Marvel tatsächlich gefallen hat, um jetzt mal hier so einen kleinen Schlenker zu machen.
Aber für mich ist das von allen 21 Marvel-Filmen der schlechteste.
Ja. Okay. Bei mir genauso.
Bei mir auf jeden Fall nicht. Also ich hatte wirklich eine Menge Spaß im Kino. Es ist zu lange her. Das ist einer der wenigen Marvel-Filme, die ich tatsächlich auch nur einmal gesehen habe. Aber ich war von Anfang bis Ende gut unterhalten. Ich mochte den kosmischen Part der ganzen Geschichte. Das mag ich sowieso immer, wenn es dann mal ins Weltall geht. Aber auch dann die ganze Geschichte in den 90s. Okay, ja, hier machen jetzt 90er-Nostalgie. Aber für mich hat das als Kind der 90er auch voll funktioniert.
Mir war sie irgendwie von Anfang an so als Charakter irgendwie unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und das fand ich halt jetzt gar nicht so. Also, aber das habe ich halt eben schon oft gehört. Also, ich fand sie dann unsympathisch irgendwie in Endgame, lustigerweise.
Und da fand ich sie auch fürchterlich unsympathisch. Ich weiß nicht, ob es an Brie Larson liegt oder ob es einfach an den Drehbuchentscheidungen liegt oder an den Regieanweisungen liegt, weil ich habe sie ja in anderen Rollen gesehen, wo sie mega charismatisch sein kann.
Brie
das kann
ist
sie ja
super,
durchaus also sein. In diesem Film gefällt sie mir einfach gar nicht. Ja. Aber ich muss auch sagen, der Plot an sich weiß, Marvel recycelt häufiger Plots. Iron Man, der Plot ist ja so ein bisschen, Doctor Strange ist auch so ein bisschen Ant-Man und so weiter und so fort. Für mich ist Captain Marvel Tor 1 in stinkend langweilig und schlecht. Ich meine, es ist diese Fish-Out-of-Water-Geschichte.
Ja.
Ja, nur es passiert nicht.
Aber bei mir hat das funktioniert, gerade im Zusammenspiel, mir hat gerade die Chemie mit Samuel L. Jackson gefallen, gerade im Zusammenspiel, der eben auch toll jung aussah.
Ah, dann letzte Frage.
Und ich fand den Bösewicht eben auch super toll. Ben Mendelsohn als Skrull-Gestaltmann.
Die beiden Punkte gebe ich dir. Witzig, Ben Mendelsohn gebe ich dir und Sam Jackson, finde ich,
hat. Und in der Konstellation hat für mich dann auch Captain Marvel selbst als Figur einigermaßen funktioniert. Also sie ist auf jeden Fall nicht die beste Heldin, aber nicht so, dass es mich irgendwie genervt hätte oder so. Also ich konnte dem Film viel Spaß trotzdem abgewinnen.
Ben Mendelsohn gebe ich dir auch, Sam Jackson nicht, weil er für mich irgendwie in diesem Film so eine Lachnummer war und ich fand, das mit der Katze war das
mit der Katze
Dümmste,
war
das Dümmste, was ich je im gesamten MCU gesehen habe.
Vielleicht für alle da draußen, das mit der Katze, wie der eingängige Marvel-Kenner das ja vielleicht weiß, Nick Fury hat irgendwann mal ein Auge verloren und ich glaube, es ist in Winter Soldier, wo er Steve Rogers, aka Captain America, sagt, er hat dieses Auge verloren, weil er mal jemandem vertraut hat. Und Captain Marvel erklärt uns jetzt, wie er sein Auge verloren hat, nämlich indem er mit der Katze von Carol Danvers rumschmus und Katze ihm einfach mal das Auge auskratzt.
So sind Katzen nun mal.
Ich bin kein Fan von einer Art von Storytelling, die es manchmal in Franchises gibt. Das ist ja das, wofür Rise of Skywalker sehr kritisiert wurde. Auf einmal sehen wir Palpatine und er war schon immer da und hat alles geplant. Mhm. Und so ähnlich, finde ich, wurde die Figur Captain Marvel eingeführt. Wir hatten gerade Infinity War und ja gut, ich meine, wir alle wussten, dass die irgendwie die Verstaubten zurückkommen. Die Frage war nur, wie und so weiter. Und auf einmal lässt Nick Fury so einen Pager fallen. Und anscheinend kennt er eine der mächtigsten Figuren, die wir je gesehen haben. Hat sie noch nie angerufen, weil die anderen 500 Male, wo die Welt am Enden war, war es nicht wichtig genug.
Aber das
war
halt das, schwer beschäftigt. Das stört mich in dem ganzen Franchise jetzt nicht so. Also das nehme ich einfach immer so hin, wenn das auch bei anderen Sachen eben die Helden, die jetzt selbst auf der Erde sind, jetzt nicht mal schnell angerufen werden.
Aber ich muss einfach sagen,
das ist okay. Also es funktioniert für mich immer noch
gut. Ich hätte es einfach cooler gefunden, wenn sie Captain Marvel wirklich einfach in Endgame eingeführt hätten und sie da gezeigt hätten und statt diesem Captain Marvel Film halt wirklich Black Widow viel, viel früher gebracht. Weil Black Widow war zumindest ein Charakter, den kannten wir schon, aber wir kannten sie noch nicht wirklich gut. Jetzt versucht man uns das ja irgendwie so ein bisschen näher zu bringen und da ist so ein Punkt beim Trailer auch, wo ich mir...
Genau, wir müssen den Weg irgendwie zurückfinden.
Ja, den habe ich jetzt gefunden.
Sehr gut,
hallo, ist doch richtig gut.
Ja.
Und da ist so ein Punkt bei diesem Trailer, diese ganze Geschichte jetzt mit der Familie. Hm. Also wir haben ja jetzt Florence Pugh, die wir ja jetzt aus Little Women und Midsommar kennen, die spielt jetzt quasi ihre Schwester. Dann haben wir hier Sheriff...
Schwester
in Anführungszeichen. Ja. Dann haben wir hier Sheriff Hopper, David Harbour aus Stranger Things, der irgendwie eine dicke Version von Captain America spielt.
Mit einem sehr schlechten russischen Akzent.
Aber alle, finde ich, haben irgendwie einen sehr bescheuerten russischen Akzent. Und Rachel Weisz als quasi die Mutter. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir so diese ganze Familiendynamik da wirklich gefällt.
Ich weiß nicht, es ist ja immer, es wird ja Marvel auch gern vorgeworfen, auch von mir, der immer noch eigentlich ein großer Fan vom MCU ist, dass die Schwierigkeiten haben, manchmal so die Balance zwischen ernst und witzig hinzubekommen, so richtig. Und daran könnte es eben auch wieder scheitern. Also es sieht alles, wie Yves auch schon gesagt hat, es sieht alles gerade im neuen Trailer sehr nach, erinnert durchaus an Winter Soldier, was auf jeden Fall gut ist, der wirklich ein ernsterer Agenten-Thriller war.
Mhm.
Aber diese ganze Familiendynamik könnte dem wieder ein bisschen im Weg stehen. Also
und auch, dass sie aus dem Nichts kommt. Also ich habe das Gefühl, wenn Black Widow dir unter Tränen Steve Rogers in Endgame sagt, bevor ich diesen Job als Avenger hatte, hatte ich nichts, keine Familie, kein Nichts, aber ihr habt mir eine Familie gegeben. Abgesehen von der einen Familie, die ihr noch nie gesehen habt, die ihr aber jetzt in meinem Spin-off sehen wird. Das ist ein Film, der noch davor spielt. Tada!
Da bin ich auch ein bisschen, wie gesagt, hin und her gerissen. Was dafür spricht, ist halt der Cast. Also die sind alle super besetzt.
Ja, aber deswegen, der Cast ist immer gut bei Marvel. Das ist
aber hier gleich alle zusammen so. Also deswegen könnte das ganz gut funktionieren als Dynamik. Wenn das nicht jetzt...
Was mich vielleicht zu einem zweiten Punkt bringt bei Black Widow, der Taskmaster.
Ja.
Der neue Superschurke in diesem Film, der bekommt ja auch im neuen Trailer sehr, sehr viel mehr Screentime. Also für einen Bösewicht in einem Trailer ist es schon so, oh, wir müssen jetzt mal ein bisschen anfüttern, dass da ja noch mehr ist als nur Black Widow. Ja. Und ich bereite übrigens gerade für YouTube ein Video darauf vor, was euch erklärt, was der Taskmaster eigentlich ist.
Sebastian, wo finde ich das und wann?
Na, auf Filmstarts YouTube.
Und wann?
Am Sonntag.
Wow.
Und da bin ich mir halt auch schon wieder nicht so sicher, ob ich diesen Schurken irgendwie gut finde. Weil seine große Fähigkeit ist ja, dass er sich quasi nur den Kampfstil von Black Widow angucken muss oder von Captain America angucken muss. Und dann kann er das sofort perfekt imitieren. Ja. Sprich, so haben wir wahrscheinlich in diesem Film so nochmal so ein Avengers-Revival. Weil er halt irgendwie jeden Einzelnen davon kopiert. Ich meine, wir sehen ihn in diesem Trailer in der klassischen Black Panther
mit Krallen,
in der klassischen Black Panther Pose mit diesen vor der Brust verschränkten Armen.
Wakanda Forever.
Wir sehen ihn mit Pfeil und Bogen, ähnlich wie Hawkeye. Er studiert ja ganz deutlich auch Black Widows Kampfstil im Trailer. Ich habe echt so das Gefühl, so Taskmaster ist einfach nur dafür da, um zu sagen, könnt ihr euch noch an die coolen
Member?
Genau.
Member Avengers?
Ja gut, aber er ist ja jetzt nicht, keine Erfindung für die Filme. Also ist
nein,
ja
das wirklich nicht.
Comic-Historie und ich finde den eigentlich ganz spannend. Also ich fand den schon, ich kenne mich mit dem Comic Source Material jetzt nicht so doll aus, aber ich fand den jetzt, da war in einem Spider-Man-Spiel für PlayStation.
Ja, genau.
Aber da fand ich das auch spannend. Ja, das er imitiert ist ja einfach alles perfekt und gegen, wie besteht man gegen den, ja. wenn er quasi sich perfekt imitieren kann? Das ist ein spannender Gedanke, wenn der ausgeführt hat. Wenn es jetzt wirklich nicht darum geht, dass er einfach alle Avengers abspult, es wäre eigentlich viel spannender, wenn der nur genauso kämpfen würde wie Black Widow und sie deswegen keine Chance hat. Aber das geht vielleicht ein bisschen zu weit an einem Film, das muss man dann sehen. Aber.
Das Interessante bei dem Charakter ist halt die Tatsache, dass er ja so unter so einer Art Amnesie leidet. Also er. Also es ist ja wirklich auch so ein bisschen Winter Soldier. Bei ihm ist ja aber das Interessante daran, sobald er sich eine neue Fähigkeit aneignet, verliert er eine ältere Erinnerung oder irgendwie sowas.
Wow, okay.
Kann sich deswegen halt zum Beispiel auch nicht an seine eigentliche Vergangenheit erinnern. Also in den Comics ist es so, dass er sogar seine eigene Frau vergisst, mit der er zusammen früher noch als SHIELD-Agent gearbeitet hat. Und das ist wiederum der Punkt, wo ich mir denke, das könnte für den Film interessant sein, weil ich zu 100% davon ausgehe, dass er halt in irgendeiner sehr, sehr persönlichen Verbindung zu Natascha Romanoff steht, weil sie im Trailer ja auch sagen, er kontrolliert diesen Red Room, also diese KGB-Unterorganisation, die Natascha Black Widow ja damals ausgebildet hat.
Ja, aber man dürfen nicht vergessen, wie häufig entfernt sich Marvel, also das MCU, von den richtigen Origins der Schurken und macht was ganz anderes aus ihnen? Und wie häufig haben wir Schurken, wo wir sagen, ja, das Konzept ist eigentlich ganz gut, aber sie sind leider nur das, was sie geworden sind.
Ja gut, aber ich glaube, in diesem Fall werden sie zumindest diese ganze Geschichte mit, dass er seine Erinnerung verloren hat und dass es irgendwas mit Natascha zu tun hat.
Das auf jeden Fall.
Das wird auf jeden Fall mit dabei sein. Am Ende, wie sie das mit seinen Erinnerungen machen, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das auch so machen, weil ansonsten guckt er sich einfach Avengers alle Avengers-Filme an und sagt sich, Beste, ich weiß, was Sache ist. Und
er kann sich doch die auch, guck mal, Theorie, bam. Wir sehen General Ross im Trailer. Mhm. Zwar fürchterlich verjüngt, das sieht halt wieder aus, aber was wäre, wenn wir auch General Ross so zu den Zeiten von Civil War sehen und er klaut ihm einfach die ganzen Aufnahmen von New York, Sokovia und so weiter, die er den Avengers gezeigt hat bei Civil War. Die guckt er sich einfach an. Auf einmal kann der Taskmaster sogar der Hulk sein.
Bam. Na, Moment.
Jetzt kommt wieder das
Comic-Wissen. Ja, jetzt kommt wieder das Comic-Wissen. Mhm. Weil er kann quasi keine übermenschlichen Fähigkeiten.
Also er haut einfach mit voller Wucht gegen Stein und bricht sich die Hand.
Weil zum Beispiel, wenn er sich jetzt, keine Ahnung, Spider-Man anguckt, kann er zwar kämpfen wie Spider-Man, aber kann nicht die Wände hochkrabbeln. Also er kann nicht jetzt, er kann quasi nur die Bewegung irgendwie imitieren.
Es gab einen ähnlichen Charakter, den ich sehr cool fand, in einer Serie, die total untergegangen ist und irgendwann nur noch schlecht war. Heroes.
Ja, stimmt.
Ja. Dieses Muscle Memory, das sehr verstärkt. Das war cool, weil sie konnte alles. Sie, wenn sie jemandem beim Tanzen konnte sie perfekt tanzen und Aerobic hast du nicht gesehen. Ja,
genau, das ist. Ja. Was sagst du zu dem?
Nee, also das hatte ich ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Also ich finde, der ist potenziell auf jeden Fall spannend, wenn sie es eben nicht zu sehr übertreiben mit so einem, wie auch schon gesagt, mit so einem, wir zeigen jetzt nochmal möglichst viele Avengers, ohne die Avengers auftreten zu lassen. Ich würde es eben spannender finden, wenn der einfach dadurch, dass er perfekt quasi Black Widow 2.0 ist, dass er dadurch so schwer zu bezwingen ist für sie. Das würde ich spannender finden.
Was mich interessiert, glaubt ihr, dass es solche Überraschungs-Cameos geben wird? Man munkelt und munkelt ja seit Ewigkeiten, dass eventuell auch Jeremy Renner als Hawkeye zu sehen sein wird.
Ich habe letztens sogar irgendwie gelesen, dass vielleicht auch Iron Man
aber das auftaucht. Kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, das wird dann so wie er aufgetaucht ist in Spider-Man Far From Home mit alten Szenen, dass man ihn noch mal benutzt. Ich glaube nicht, dass Robert Downey Jr. Szenen für diesen Film gedreht hat. Das glaube ich nicht.
Ich glaube, dass wir Cameos haben, aber wirklich eher in der Form, wie du schon meintest, Eve, dass halt wir irgendeine Clip-Compilation zu sehen bekommen, so Best of Avengers.
Aber meinst du nicht, dass das so Clint würde für mich Sinn ergeben?
Ja, der würde halt passen. Also das wäre schon
der so richtig.
Clint würde Sinn machen. Ja, also Clint kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht auch in irgendeiner Form Nick Fury.
Und ich weiß, weil das einfach komplett irgendwann ignoriert wurde, aber was ist denn mit Mark Ruffalo? Ich meine, gut, zu der Zeit, der spielt ja, der spielt nach Civil War und vor Infinity War. Das heißt, er müsste eigentlich noch im All mit Thor sein.
Ja, deswegen, das
wird aber wahrscheinlich vielleicht wird, ich gehe, das ist ja meine Meinung, ich denke, dass der Film so ausgehen wird, dass wir am Ende des Films eine neue Black Widow haben und wir einen Flash-Forward haben in die Gegenwart und das ist unsere neue Black Widow. Weil wir ersetzen einfach Scarlett Johansson, was ich total blöd finde, aber okay.
Mit dem
dieser Film existiert eigentlich nur, um eine neue Black Widow einzuführen.
Ja, ich weiß halt nicht, ob eine Florence Pugh, die ja wirklich gerade im Kommen ist und auf die du ja jetzt ein bisschen anspielst, weil sie ja die Schwester von Black Widow spielt, ob sie das bringt und ob sie da so Bock hat, sich quasi jetzt, nachdem sie so einen guten Karrierestart hingelegt hat mit Midsommar, Little Women und keine Ahnung was, dass sie sich da jetzt so denn auf diese Black Widow-Schiene festlegen lässt.
Könnte ich mir vorstellen, der Marvel-Ding
ist verlockend. Ja, aber am Ende, und das sehen wir ja auch schon in diesem Trailer, gibt es ja viele Black Widows, die sie da irgendwie haben. Also der ganze Red Room ist ja voll mit, also theoretisch gibt es genügend Möglichkeiten.
Okay, dann verkrampfen wir uns nicht auf Florence Pugh, aber ich gehe davon aus, dass dieser Film in irgendeiner Form eine neue Ersatz-Black Widow einführen wird, die in der Zukunft im MCU den Namen Black Widow tragen wird und offiziell Scarlett Johansson ersetzt haben wird.
Ich weiß nicht,
glaube ich trotzdem nicht
dafür,
dran.
Glaube ich auch nicht. Dafür ist Scarlett Johansson wirklich in der Figur wichtiger. Ja. Und was Florence Pugh angeht, es wird ja auch im Trailer schon so ein bisschen angedeutet, dass sie sich vielleicht irgendwie opfern könnte für unsere Black Widow.
Oh, sie springt auch runter. Ja. Und deswegen macht das Black Widow mit Clint. Und deswegen sehen wir dann die Szene aus einem ganz anderen Blickfeld, weil wir schon mal gesehen haben.
Also ich glaube auch nicht. Ich habe auch so das Gefühl, dass für Black Widow ist, glaube ich, nach diesem Film irgendwie auch so ein bisschen die Zeit abgelaufen. So, weil wenn wir uns mal angucken, wie es so im MCU im Augenblick weitergeht, sehe ich ehrlich gesagt auch keinen richtigen Platz mehr für sie. Mhm. So, weil irgendwie ja gefühlt fast alle Original-Avenger irgendwie mehr oder weniger abrücken. Also Hawkeye kriegt halt auch noch irgendwie seine Disney-Plus-Serie.
Und selbst dort bildet er halt die Next Generation aus, so wie
ja,
es
und
ausschaut.
Da, naja, und vor allen Dingen da bildet er ja auch, das ist ja auch in den Comics von Hawkeye so, da gibt es ja dann auch irgendwie eine junge Frau, die er ausbildet. Ich habe leider wieder vergessen, wie sie heißt.
Aber Hayley Steinfeld ist ein Wunsch, dass sie gecastet wird. Würde ich auch, Hayley Steinfeld würde, finde ich, krass passen.
Und deswegen glaube ich einfach, weil die Zukunft von Marvel, über die wir jetzt reden können, ich bin heute richtig König der Überleitung, ist richtig geil. Ne?
Ich krieg richtig Gänsehaut.
Und dann hat er Zukunft gesagt.
Genau, und dann hat er Zukunft von Marvel gesagt. Geht ja mehr ins Kosmische und ins Übernatürliche. Also der zweite Marvel-Film, der dieses Jahr rauskommt, ist die Eternals.
Ja.
Die Geschichte von quasi so Halbgöttern irgendwie, die auf der Erde existieren. Angelina Jolie, Kumail Nanjiani hat sich ja jetzt richtig aufgepumpt. Jetzt geht Marvel so richtig damit in diese Fantasy-Schiene. Eure Meinung zu den Eternals?
Interessiert mich nicht.
Ich habe tatsächlich Bock, weil es eben danach aussieht, dass es, also ich hatte ja schon anklingen lassen, dass ich wirklich durchweg immer noch großer Fan vom MCU war, mal mehr, mal weniger, aber die ganze Infinity-Saga war ich halt voll investiert, voll drin. Für mich war Endgame eben auch so ein super krönender Abschluss, deswegen war es für mich dann auch erstmal gut. Ich brauche nicht unbedingt was Neues, aber dadurch, dass die jetzt, also es muss auf jeden Fall irgendwie frischer Wind reinkommen und ich sehe, dass da das Potenzial auch da ist. Also deswegen, weil es eben wirklich nach was im wahrsten Sinne des Wortes sehr abgespacedem klingt. Also und die haben wieder, das hattest du ja vorhin auch gesagt, ist immer so, aber die haben wirklich wieder einen klasse Cast einfach dafür zusammengetroffen.
Also mein Problem ist, glaube ich, eher so dieses, ich sehe nicht die Richtung so richtig, in die sie jetzt allgemein gehen wollen, weil quasi alles vor Endgame und wie gesagt, ich bin großer Fan, Yves, du bist ja auch großer Fan von dieser ganzen Infinity-Saga. Das war halt immer so, okay, wir haben Filme, dann kommt der große Avengers-Film. Ja. Wir haben wieder Solo-Filme, dann kommt wieder der große Avengers-Film. Und jetzt habe ich so das Gefühl, okay, also unsere Haupt-Avenger sind irgendwie alle weg und tot und keine Ahnung was. Und wen haben wir jetzt noch? Doctor Strange, da kommt irgendwie 2021 kommt, glaube ich, der zweite Teil. Dann haben wir Black Panther, da kommt ja auch wahrscheinlich irgendwie 2022 der zweite Teil. Dann haben wir noch die Guardians of the Galaxy. Und das ist es quasi so. Und Thor 4, natürlich nicht vergessen.
Ja, ja.
Und das ist so, aber da sind ja keine Avengers mehr, wo ich sage.
Da ist kein roter Faden auch mehr. Das ist auch kein roter Faden. Also was ich finde, guck mal, ich hoffe, ich glaube, ich muss mich noch mal kurz verteidigen. Ich mag Marvel sehr gerne, ich mag das MCU sehr gerne. Ich glaube, von 21 Filmen mag ich 3 nicht. Was krass ist. Also die 3 sind Captain Marvel, Thor 2 und der unglaubliche Hulk. So, die sind die 3 Filme, die mir so egal sind. Und ich finde einfach, Endgame war seinem Namen gerecht. Ich finde, es war ein wirklich schöner Abschluss. Ich weiß, ich bin aus dem Kino gegangen, ich war auch so froh, dass es keine Post-Credit-Szene gab. Ich fand es richtig cool, dass man auch diesen Hammer gehört hat von Tony aus dem ersten Iron Man.
Ich jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ja, und immer noch ein wundervoller Film, der erste Iron Man.
Ja.
Der voll unterschätzt wird, wenn man Marvel redet. Und es ist einfach für mich vorbei. Und jetzt weiterzumachen, diese Strategie jetzt erinnert mich ein bisschen an das, was man bei Lucasfilm macht. Und ich meine, wie gesagt, man kann das so stehen, wie man will. Aber wir produzieren jetzt einfach. Jetzt gibt es ein bisschen das, jetzt gibt es das. Und Loki kriegt seine Serie, so wie Oprah. Du kriegst deine Serie, du kriegst deine, du kriegst deine Serie und du kriegst deinen Film. Und wie gehört das alles zusammen? Keine Ahnung, ist mir auch egal, aber ihr kennt doch die Charaktere. Okay.
Ja, und vor allem, was ich in dem Punkt auch schwierig finde, dass ja jetzt auch mit dem kommenden Disney Plus man sich ja gesagt hat, okay, die Serienwelt und die Filmwelt gehört jetzt auf einmal wieder zusammen. Vorher waren ja diese ganzen Marvel-Serien, das war ja alles getrennt voneinander. Sie haben zwar mal irgendwo hier und da auf Sachen verwiesen, die im MCU passiert sind, aber sie waren so ihr eigenes Ding.
Ja.
Und jetzt, wenn ich allein schon höre, dass, wenn Doctor Strange 2 rauskommt, dass das quasi die Fortsetzung zur WandaVision-Serie ist, die auf Disney Plus läuft, dann denke ich mir, okay, what the fuck? Was wollt ihr? Also jetzt werde ich quasi noch mehr irgendwie in diese Richtung gezwungen. Du musst dir alles anschauen, um es irgendwie
zu verstehen.
Um es besser zu verstehen. Also ich glaube schon, dass ich auch in Doctor Strange 2 gehen kann, ohne jetzt die Serie geguckt zu haben. Aber irgendwo gehört es ja trotzdem nicht mit dazu.
Ich wollte gerade sagen, es ist einfach eine clevere Strategie, aber wie du sagst, man muss es ja nicht gemacht haben. Also wenn wir Doctor Strange 2 wird auch so funktionieren, wären sie ja schön doof, wenn sie das nicht machen. Aber die erzählen natürlich, um alles mitzuschneiden und alle Anspielungen zu verstehen und auch hier die ganze Geschichte um das Multiversum, was dann irgendwie eingeführt wird, dann guckt euch lieber vorher noch WandaVision an. Aber das wird eben gesagt, damit ihr euch ein nettes Disney Plus Abo holt.
Es gibt genau 3 Sachen, die mich wirklich noch extrem interessieren bei Marvel. Und das ist einmal, ist es WandaVision.
Ja.
Weil ich glaube sowieso, dass sie mit den Serien die Chancen haben, noch kreativer zu sein als auf der Leinwand. Und diese kurzen Bits, die wir da gesehen haben von WandaVision, sehen wirklich cool aus, wenn sie so durch alle unterschiedlichen Sitcom-Stile reisen und so weiter. Ich glaube, das wird ein Mix aus wirklich genialer Sitcom und extrem düsterer Charakterstudie von Wanda. Da freue ich mich total drauf. Ja. Und Wanda und Vision sind auch 2 Figuren, die wirklich noch sehr unterentwickelt waren. Da ist noch sehr viel Raum für Entwicklung da. Dann freue ich mich immer auf die Rückkehr der Guardians. Also egal wie, weil die Guardians waren für mich auch sowas losgelöstes. Weil wenn alle mal davon gesprochen haben, dass es solche Crossover-Events sind wie Iron Man trifft jetzt mal Cap oder so weiter. Das war ein Crossover-Event im ersten Avengers. Danach waren diese Filme schon alle so interconnected, dass für mich der einzig wirkliche Crossover in Endgame und Infinity War die Guardians waren, weil die haben wirklich so in ihrer ganz eigenen Welt gespielt. Ja. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, weil ich finde, welche Filme sind sehr unterschätzt. Und ich weiß, da redet man immer darüber, aber noch eine fest angesagte Fortsetzung gibt es nicht. Ant-Man 3. Ich mag die Ant-Man-Filme verdammt auch gerne. Ja. Und weißt du, als ich den ersten Ant-Man gesehen habe, was schade ist, was wir nie kriegen werden, ein Ant-Man-Film mit Michael Douglas als Hank Pym zu seinen Glory Days, weil Mann ist Michael Douglas gut in dieser Rolle und Mann klingt seine Geschichte noch spannender als die von Scott.
Ja, aber ich möchte auch keinen Film haben, in dem ich einen The Irishman-mäßig verjüngten
Michael Douglas sehe. Ich meine, wie schade es ist, dass wir es einfach nie kriegen können, aus den Gründen, dass er schon so alt ist. Ich will auch keinen Irishman Ant-Man. Nein.
Ja. Ja, aber Ant-Man 3 ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass der irgendwie kommt. Auch wenn die zu den weniger erfolgreichen Marvel-Filmen gehören, aber trotzdem gehören die irgendwie dazu. Und ich mochte die auch. Also gerade die Spielereien, mit den Spielereien, mit groß und klein, da kann man, glaube ich, noch mehr einfach draus ziehen. Um nochmal darauf zurückzukommen, was ihr generell zur Strategie gesagt habt. Ich finde das eigentlich gerade spannend, weil es so ein bisschen ungewiss ist. Und zumindest dadurch, dass es kein so groß übergeordnetes oder zumindest jetzt noch nicht so deutlich übergeordnetes Konzept ist, irgendwie dadurch schon was anderes und Erfrischendes. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, wir arbeiten jetzt einfach auf den nächsten Avengers, dann denke ich mir so, okay, jetzt ist wirklich die Gleichförmigkeit irgendwie erreicht. Ja, okay, aber dadurch, dass das so jetzt so aufgesplittet ist und so viele verschiedene Sachen probiert werden von mir aus, die erstmal als eigene Filme sowieso funktionieren müssen, was hoffentlich passiert, finde ich das grundsätzlich spannender, dass es einfach so ein bisschen ungewisser ist. Und
also das finde ich auch nicht schlecht, dass man jetzt nicht quasi nochmal sagt, okay, wir formen jetzt eine neue Avengers-Initiative und dann arbeiten wir wieder darauf hin. Aber im Moment finde ich halt einfach so die Auswahl der Filme, die da kommen, irgendwie so ein bisschen wirr. Also wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt halt Eternals, wird halt super Fantasy-lastig, irgendwie so Fantasy-Sci-Fi. Dann kommt ja irgendwie nächstes Jahr dieser Shang-Chi, was ja denn so ein bisschen in die Martial-Arts-Richtung gehen wird. Was ich mir halt so auch cool vorstellen könnte, vor allen Dingen, weil sie ja uns wahrscheinlich den Schurken, den Iron Man 3, ja so ein bisschen
in die Wand geworfen hat.
Verkorkst hat.
Ja, da muss ich eigentlich fast gleich einhaken.
Der Mandarin könnte ja irgendwie nochmal bei Shang-Chi wieder auftauchen, weil er ist so ein klassischer Erzschurke. Und ich meine, der vollständige Titel ist ja auch, das muss ich jetzt hier nämlich ablesen, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und der Mandarin hat ja quasi irgendwie so magische Ringe. Jetzt sind wir wieder bei, vorher waren es Steine, jetzt sind es Ringe.
Ja, aber.
Und die hat er halt irgendwie an jedem Finger. So, und dann war es aber auch gefühlt schon von neuen Charakteren. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schwer. Also, keine Frage, ich freue mich auf Shang-Chi, einfach weil ich halt auch sehr begeisterter Martial Arts Fan bin.
Ja.
Und ich sehe sowas gerne. Ich habe halt einfach nur ein bisschen Angst, da so eine weichgespülte Disney-Version von einem Martial-Arts-Film zu bekommen, der am Ende irgendwie gar nicht so richtig begeistern kann. Aber wenn sie da natürlich es irgendwie hinkriegen, mit diesen, da irgendwie eine neue Art Mythologie aufzubauen, würde ich es natürlich auch nicht schlecht
finden. Ich sehe da schon auch Potenzial. Also ich glaube auch, dass du auch in PG-13 einen guten Martial-Arts-Film hinkriegen kannst. Mich stört eher die Geschichte mit dem Mandarin, weil ich gerade das so genial fand, dass sie den so umgekrempelt haben in Iron Man 3. Die sind ja dann schon direkt danach zurückgerudert mit diesem Kurzfilm
All Hail the King,
wie der hieß. Da haben sie ja schon erwähnt, der echte Mandarin ist noch irgendwo da draußen. Das fand ich da schon schade, aber dachte ich, ist nur ein Kurzfilm, hat sowieso keiner mitbekommen. Ich fand das gerade spannend. Klar werden dann alle Comic-Fans schreien laut auf. Aber auch hier. Das fand ich mutig und dass das sowas dann nicht stehen gelassen wird.
Ich will nur kurz sagen, Yves, dann darfst du, mag den Mandarin Iron Man 3 auch.
Ich stehe sehr sehr schizophren dazu, weil ich fand, das war ein gelungener Gag. Ich fand, Ben Kingsley war im Film großartig. Also, I'm an actor. Das war schon irgendwo lustig. Ja. Und ich muss zugeben, ich habe über den Gag gelacht. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, ihr wollt mich verarschen. Das war ich ein bisschen. Aber die Sache ist die, der Mandarin ist halt im Comic, das ist so der Joker zu Iron Man, weißt du? Und ich so, okay. Und der wurde auch aufgebaut mit einer ganz eigenen Version, weil es war ja eigentlich nicht so verbunden mit Fantasy-Elementen, weil der Mandarin wurde im Grunde genommen schon im ersten Iron Man-Film aufgebaut, als es eine terroristische Organisation gab, die Zehn Ringe hießen. Und auf einmal hast du da diesen Osama Bin Laden-Verschnitt, so sah er ja wirklich aus mit diesen Terrorvideos. Und ich fand, bis zu dem Twist, war das der beste Bösewicht, den Marvel je hatte, je. Ich so, oh mein Gott, es erinnert wirklich an Joker, der da irgendwie so eine Nachricht hinterlässt und dann explodiert ein Krankenhaus oder so. Mhm. Unglaublich, er war gruselig, er war echt bedrohlich, er wirkte intelligent und er hat noch so eine Ideologie dahinter, die auch so ein bisschen aus dem Leben gegriffen ist. Ich so, okay. Und er ist ein Gag. Danke, Shane Black. jetzt finde ich das halt interessant, weil du hast gerade Shang-Chi erwähnt. Und dort wird der Mandarin jetzt auftauchen. Aber the mystery behind the Ten Rings, heißt es so?
The Legend.
The Legend. Legend. Also scheint es ja jetzt doch in die Fantasy. Also hat sich diese Terroristengruppe aus Iron Man inspirieren lassen von der Magie der Ringe?
Vielleicht. So, aber ich meine, weißt du? das Ding ist ja auch, alles, wonach es jetzt aussieht, wird ja mehr in dieses Fantastische gehen. Also ich meine, Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
Toller Name.
Dann haben wir, wie gesagt, die Eternals, was ja auch sehr so in dieses göttlich-magische geht. Dann Shang-Chi, wenn sie da jetzt halt auch irgendwie magische Ringe einführen. Du hast Thor mit Love and Thunder irgendwie. Thor ist ja sowieso auch irgendwie so ein halt immer mit Magie verbunden und sowas alles. Ja. Und da bin ich froh übrigens, dass Taika Waititi den wieder macht.
Ja.
Und du hast jetzt irgendwie so alles, was bislang so angekündigt ist, finde ich, hast du nicht mehr so Charaktere, die noch so ein bisschen in der Realität verwurzelt sind, wie halt zum Beispiel einen Iron Man oder einen Captain America. So, ne? Und ich glaube, wir sind einfach an diesem Punkt bei Marvel angekommen, wo wir uns wahrscheinlich auf verrückteres Zeug irgendwie vorbereiten müssen. Und ja gut, wenn so eine Terrororganisation am Ende irgendwie der Grundstein gewesen ist für irgendeinen Typen, der magisches Zeug macht oder so. Ja, gut, dann ist am Ende reden wir immer noch über Comicfilme.
Ja. Wir haben uns auch inzwischen so gut darauf vorbereitet, dass ich damit auch gut leben kann, dass eben auch eine, wenn die noch weiter in so weirdes Zeug absteigen, dass das wirklich dann noch was Erfrischendes wäre. Ich bin ja auch eher einer, der zumindest vor ein paar Jahren noch gesagt hat, je bodenständiger die Comicverfilmung, desto besser. Aber nach dann bald 24 MCU-Filmen,
aber die haben es auch clever gemacht, weil sie es wirklich Schritt für Schritt gemacht haben.
Ja, das ist einfach nach wie vor der große Pluspunkt von dem Universum, dass sie es einfach so behutsam alles aufgebaut haben, was dann andere Studios eben versucht haben, krampfhaft in kürzester Zeit nachzumachen.
Genau. Oder Who's Dark Universe. Das ist das beste Beispiel ever.
Ja, genau. Das haben sie eben so behutsam und liebevoll einfach aufgebaut.
Der erste Iron Man war ja im Grunde genommen so ein bisschen James Bond mit ein bisschen Sci-Fi, wo James auch gleichzeitig Q ist.
Mhm.
Ja. Und erst bei Thor, aber selbst dort hat Thor mit so Expositionsdialog probiert uns klarzumachen, nein, es ist keine Magie. Ich komme aus einer Welt, in der Wissenschaft und Magie das Gleiche ist, weil ihr die Primitiven seid und für euch ist das Magie, für mich ist das Wissenschaft.
Ja,
ja, natürlich Wissenschaft. Alles klar. Was sind diese Eismonster? Ja. Sind die auch Wissenschaft?
Ja, aber ein einfacher Dialog, um das irgendwie versuchen so runterzubrechen.
Genau.
Auch. Ich konnte mir damals nie, also als das so angekündigt wurde, konnte ich mir nie vorstellen, wie passt denn dieser Thor jetzt zu diesem Iron Man?
Aber auf der anderen Seite bin ich froh, weil bis dato jeden einzelnen, also bevor das MCU so richtig losgelegt hat, war jeder einzelne Marvel-Film, abgesehen jetzt von den X-Men, war immer, der Held ist irgendwas, Wissenschaft, ist, jetzt hat er Kräfte. So, also da war Spider-Man, da kommt krasse Spinne, beißt ihn, oh, Kräfte. Die Fantastic Four, Wissenschaft, oh, wir wurden beschossen mit was, jetzt haben wir Kräfte. Und es war wirklich jeder einzelne Held, selbst der großartige Daredevil-Film mit Ben Affleck. Oh, Wissenschaft, radioaktiver Quatsch in meinen Augen. Ich kann sogar fliegen. Okay. So. Ja, deswegen, das haben die schon gut gemacht.
Gibt es denn so einen Film, der angekündigt wurde, auf den ihr euch ganz besonders freut?
Thor 4.
Eigentlich hätte ich das jetzt auch gesagt, aber es ist fast langweilig, sich da einfach anzuschließen. Aber Thor 4 ist auf jeden Fall ganz weit oben, weil ich bin wirklich großer Fan von Thor 3, was Taika Waititi da auch durchziehen durfte einfach. Also das sehen ja durchaus manche Leute auch anders. Ich glaube, unser werter Kollege Julius hat darüber auch schon mal im Podcast erzählt, dass ihm das dann doch zu comedy-lastig war, aber dass sie einfach straight eine Komödie draus gemacht haben und dass sowas auch geht im MCU. Egal, ob das dann ein bisschen holprig ist, dass es zu den anderen Filmen passt, aber es ist einfach schön, dass sowas auch möglich ist. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, aber da, um doch noch eine andere Antwort zu sagen, habe ich durchaus auch Bock auf Doctor Strange 2, weil der Titel so toll ist. Großer Benedict Cumberbatch-Fan bin, auch wenn er in der Rolle, der auch super funktioniert, auch wenn er im Grunde nochmal Tony Stark war.
Ich finde es bei Doctor Strange 2 nur schade, dass Scott Derrickson, der Regisseur
genau, von darauf wäre ich jetzt Teil noch gekommen. Also
jetzt weg ist.
Es ist ja auch spannend, dass sie den als ersten MCU-Horrorfilm angekündigt haben, groß.
Doch nicht Horror, das ist kein Horror.
Ja, und jetzt da so ein bisschen zurückrudern.
Aber wen haben sie sich jetzt geholt als Regisseur?
Ja.
Sam Raimi!
Ja, und der kann gerade durchaus durch seine Evil Dead und Spider-Man-Vergangenheit am besten wahrscheinlich so ein paar Gruselelemente und
wenn und, sie ihn denn lassen.
Also das aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Sam Raimi zu sehr reinreden lässt. Das ist immer noch Sam Raimi.
Ich denke fast auch. Also Genau, und ich habe auch damals bei der Ankündigung schon nicht gedacht, dass es jetzt ein krasser Horror, krasser, mega gruseliger Horrorfilm wird. Es soll ja immer noch, das ist ja klar, auch wieder mit PG-13, also einem familienfreundlichen Altersfreigabe in den USA irgendwie eingestuft wird. Das war von Anfang an klar. Also, dass es jetzt mega in die Schocker-Richtung geht, war unvorstellbar, das von Anfang an. Aber trotzdem, dass man so ein bisschen versucht, so in absurdere und düstere Gefilde zu gehen, was im ersten Doctor Strange ja durchaus schon angedeutet war. Ja. Und wenn man da sich noch weiter reinsteigen, könnte uns geiler, weirder Shit erwarten.
Bruce Campbell Cameo, ja, nein?
Hoffentlich.
Sam Raimi-Film, das muss einfach passieren.
Also, es muss passieren, oder? Und wer weiß, ich meine, Ash vs. Evil Dead wurde traurigerweise gecancelt. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwie möglich, eine Figur, dann nennen sie sie Bash.
Du wirst auch nie aufhören, über diese Serie zu reden. Ich habe Eve wirklich jahrelang versucht, dazu zu kriegen, Ash vs. The Evil Dead zu gucken. Und seitdem er es jetzt endlich getan hat, hört er nicht mehr auf.
Ich habe das auch erst letztes Jahr nachgeholt.
Was mich ja wundert, der Film, auf den ich mich am meisten freue, und mich wundert es sehr, dass Eve ihn nicht erwähnt hat, ist tatsächlich Guardians 3.
Ach so, ja, aber weil der noch kein... Also, den habe ich nur nicht erwähnt, weil er noch kein festes Release-Date hat.
Ja gut, ich habe ja gesagt, so angekündigt.
Ach so, dann ja.
Auch da wäre ich auch voll dabei. Ja, ich bin auch großer Fan der ersten beiden.
Ich mag Guardians 2 noch mehr als 1, da bin ich echt in der Minderheit.
Ich kann mich da kaum entscheiden, also mal mag ich den mehr, mal mag ich den mehr. Und die kriegen es wirklich hin, weil vorhin hatte ich ja schon kurz angesprochen, einfach die perfekte, also James Gunn als Regisseur und Autor kriegt es wirklich in die perfekte Balance einfach aus Humor und Emotionalität irgendwie auf die Leinwand zu kriegen, weil die sind wirklich die emotionalsten MCU-Filme, einfach trotz der ganzen Blödelei der Guardians. Ja. Und das beißt sich überhaupt nicht, der schafft da die perfekten Ton. Und auch deswegen freue ich mich auf Guardians 3 und bin auch froh, dass sie James Gunn dafür auch wieder zurückgeholt haben.
Ich bin aber auch sehr gespannt, weil er macht ja erstmal noch Suicide Squad 2.
Wie cool das wird. Also
das denke ich mal, das könnte wahrscheinlich für DC so der nächste große, gute Film nach Joker werden.
Er ist wie Bruce Willis bei Last Man Standing. Er spielt einfach beide Parteien gegeneinander aus und irgendwann greifen die einander an. Also ich, wie gesagt, Guardians 2 habe ich erst vorgestern noch mal geguckt, weil es interessant ist, so sehr ich ein MCU-Film bin, sehr viele von diesen Filmen gucke ich nur einmal. Und dann muss ich sie nicht nochmal gucken, weil voll viele davon sehe ich auch nur als Puzzleteile für den nächsten großen Avengers-Film. Gute Puzzleteile und ich habe immer meinen Spaß, abgesehen von Captain Marvel. Aber ansonsten hatte ich echt immer im Kino meinen Spaß. Ja. Selbst bei den Filmen, die ich nicht nochmal gucken muss. Und die Guardians-Filme sind so besonders, das hast du sehr richtig gesagt, weil ich bei Guardians 2, das ist halt, ich glaube, das ist mein... In meiner Top 3 der MCU-Filme. Ich liebe diesen Film. Ja. Er ist nicht nur verdammt lustig, aber zum Ende, also Spoiler für Guardians 2, wenn Yondu stirbt und ich meine, Marvel tötet fast nie jemanden, weil wenn sie töten, bringen die zurück. Schon in der Post-Credits-Szene sind sie wieder da. Und diese Beerdigungsszene, wow, wie die mich trifft. Unfassbar, wie die mich trifft.
Ich habe jetzt noch einen skurrilen Titel hier auf meiner Liste, und zwar Blade.
Skurril, ja.
Naja, skurril, weil Blade so hier, wir kennen wahrscheinlich alle die guten alten, ist es 90er-Jahre-Verfilmung?
Der erste kam 1998 oder 99 raus und dann alles in den 2000ern.
Guten alten Wesley Snipes spielt den.
Meine erste DVD.
Den spielt den Daywalker, halb Mensch, halb Vampir, irgendwie was. Und
großer Fan.
Was man ja, auch, was ne, man,
die ersten beiden Teile zumindest.
Was man ja früher gar nicht so wusste, dass es halt auch ein Marvel-Comic ist.
Ja.
Und jetzt wurde ja zumindest angekündigt, dass man an einem neuen Blade-Film arbeitet.
Also erstens, ich wusste schon immer, dass es ein Marvel-Charakter ist, weil ich früher die...
Streber.
Ja, ich habe die 90s Spider-Man-Serie immer geschaut und da war Blade ein Charakter, der immer aufgetaucht ist und Morbius gejagt hat. Ich liebe, was die Wesley Snipes Filme, die sind jetzt mittlerweile ein bisschen cheesy, gebe ich total zu.
Das
aber
die damals schon, das
aber,
macht sie aber aus.
Aber der erste Blade, ist auch, obwohl der zweite von Guillermo del Toro ist, finde ich den ersten besser. Der erste ist so geil bis heute, auch die Action, unglaublich. Jetzt haben wir 9, Mahershala Ali, super Schauspieler, ich glaube, daran zweifelt niemand. Aber, sorry, Blade muss R-rated sein, ich sag's einfach, es ist ein Vampirfilm,
da, okay. Da. Da hört es aber bei mir auch auf. Ich habe ja vorhin immer noch gesagt, ja, mit familienfreundlichem Rating bei Horror okay und bei irgendwas anderem hatte ich es vorhin auch noch gesagt, habe ich es jetzt schon wieder vergessen. Aber da hört's, jetzt kann ich es mir auch nur sehr schwer vorstellen.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Also aber gut, Disney hat es ja auch schon gesagt, weil ich meine, sie haben ja jetzt auch die Rechte an Deadpool und es soll ja auch, wenn ein Deadpool kommt, der soll ja auch
ja,
wieder...
Ja, aber bei Blade werden sie es halt nicht machen, weil ja, der wirklich zum wahrscheinlich zum MCU gehören
Blade
wird.
Blade ist Teil des MCUs.
Deadpool ist ja nicht. Ist ja mit seinen ganzen...
Ja gut, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt, so dieses sich aufhängen an diesem R-Rating. Also...
Okay, ja. Nicht nur R-Rating, okay? Weil in jedem Marvel-Film, okay, gibt es trotzdem so ein bisschen Hihi-Haha-Kinderhumor, gibt es einfach. Und, ja, und mich stört Hihi-Haha-Kinderhumor gar nicht. Es reicht nicht in Guardians, in Ant-Man, selbst in Iron Man später, wenn Iron Man, der früher noch so im ersten Film noch eigentlich so ein James-Bond-Typ war, der so wirklich Erwachsenenhumor hat, zwinker, zwinker, und dann in Infinity War den Bösewicht mit Thaddeus aus SpongeBob vergleicht, da merkt man schon, welche Richtung es sich entwickelt hat. Bei Blade, da zieh ich so eine Linie. Sagst
ja, du, aber ich glaube, das wissen die auch. Also ich glaube auch nicht, dass sie jetzt irgendwie, also ich, wie gesagt, wenn wir sagen, dass Blade ein MCU-Film ist, glaube ich trotzdem immer noch daran, dass es eher so ein Film wird, der düsterer sein wird als das, was
ja,
wir
wahrscheinlich. Ja, aber du hast natürlich dann trotzdem immer noch die Grenzen. Also wie du völlig richtig gesagt hast, man sollte sich nicht zu sehr an dem Rating aufhalten. Am Ende muss es so ein guter Film sein und ein A-Rating macht nicht automatisch.
Ich sag nur der neue Hellboy, der hat sich zu sehr an seinem A-Rating aufgehalten.
Okay. Und bestes Beispiel, Film.
Aber
bestes
den Beispiel, fand ich schon nach dem Trailer schlecht.
Ja, bestes Beispiel, dass ein A-Rating nicht automatisch einen guten Film macht. Ja. Aber trotzdem, grundsätzlich gibt es so Figuren, wo es für mich einfach so dazugehört. Also ein Deadpool-Film ohne R-Rating. Ja,
ich meine, also ich sag mal so, ich werde dem Film trotzdem eine faire Chance geben und ich werde der Erste sein, wenn der Film gut ist, dass ich hier, wenn du mich einlädst, dann so in den Podcast renne und sage, meine Güte, was war das für ein Blade-Film? Das ist der einzige Blade und der ist toll. Ich wünsche es dem Film.
Ja, die haben ja auch eine super Besetzung
gefunden, wie du gesagt hast. Also, ich sehe es halt
nur. Mahershala Ali, aber...
Was ich mir eher vorstellen könnte, was vielleicht ein cleverer Ansatz gewesen wäre, aber es ist ja auch alles nicht mehr möglich, aber noch vor ein paar Jahren, dass Blade seine eigene Netflix-Show kriegt und das eher so vom Stil her wie Punisher und Daredevil ist alles nicht mehr möglich.
Doch, wenn er eine Disney-Plus-Serie kriegt.
Ja, aber auf Disney Plus nehmen die da jetzt ja auch alles runter, was über PG-13 ist.
Ja.
Also,
das soll auch familienfreundlich bleiben.
Ja. Gut, ich würde mal sagen, damit haben wir uns ausgiebig über die Zukunft von Marvel unterhalten.
X-Men und Fantastic Four kommen irgendwann noch, aber das ist erstmal egal.
Ja, naja, wie gesagt, ich wollte jetzt auch erstmal, ehrlich gesagt, nur bei so MCU-Sachen behalten. Deswegen haben wir jetzt auch mal Venom 2 und den kommenden Spider-Man rausgelassen. Und ja, aber X-Men ist für mich irgendwie so ein Thema. Also, ich meine, jetzt kommt ja dieses Jahr, nach irgendwie gefühlt 3 Jahren Verspätung, irgendwie New Mutants, der uns ja auch schon
noch mit
als
Season 6 Arya Stark.
Der uns ja damals schon irgendwie auch so als der erste Marvel-Horrorfilm.
Stimmt, auch wieder zurückgerudert jetzt.
Und da wurde dann zurückgerudert, 1000 Neudrehs. Also deswegen, so wie sie die ganzen X-Men einführen, da bin ich eh mal sehr gespannt. Aber
das ist selbst für Marvel-Boss Kevin Feige noch ein weiter.
Ja, eben. Also das wird auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, das vernünftig zu erklären, wie man jetzt sagt, okay, ach, ich meine, gut, bei Captain Marvel haben sie es auch irgendwie hingekriegt, so, Mensch, die war die ganze Zeit da, aber ihr habt sie noch nicht bemerkt und jetzt, oh, guck mal, hier sind neue komische Menschen. Oh, aber da habe ich jetzt noch eine Frage an euch.
Ja.
Neuer Wolverine, ja oder nein?
Nein.
Also gut.
Also es kommt einer, natürlich.
Guck.
Ich gucke, aber die Leute können nicht gucken, weil sie können nicht
beschreiben. Beschreib, was du tust.
Ich liebe die X-Men-Filme. Und da
gibt's, alle?
Nein, absolut nicht. Also es gibt unter den X-Men-Filmen ein paar richtige Stinker. Ja. Richtige. Und die zwei krassesten sind X-Men Origins Wolverine und Dark Phoenix. Okay. Ja, und ja, diese Filme sind wirklich verdammt schlecht. Auch die Kontinuität in diesen Filmen.
Ja, gut.
Aber wenn ein X-Men-Film genial ist, ist er richtig genial. Ich finde die guten X-Men-Filme vielleicht... ziehe ich jetzt Hate auf mich, finde ich besser als das gesamte MCU. Ob es jetzt Days of Future Past ist, ob es jetzt Logan ist.
Was das letzte Mal als Gast.
Ja. Und,
ja gut, aber das sind doch wirklich gute Filme.
Aber was die X-Men so haben, ist, sie haben einen ganz eigenen Ton etabliert. Und die sind, die jetzt diese Version von X-Men würden so krass nicht in die Welt reinpassen, weil es ist auch so eine Welt, in der es gibt Menschen, in der es Menschen gibt, die diese Superkräfte haben, weil sie halt so ein Gen haben und alle anderen Menschen hassen sie dafür, okay? Ja. Das heißt, die gleichen Menschen, die hassen, müssten auch Hulk hassen, müssten auch Captain America hassen, müssten auch die Guardians hassen und so weiter und so fort. Also das heißt, es würde überhaupt keinen Sinn ergeben.
Sehr schwierig. Also du könntest das alles jetzt über dieses Multiversum, was jetzt kommen soll, erklären, dass das irgendwie darüber eingeführt wird, diese Parallelwelt.
Da würde ich aber auch nach wie vor noch wirklich mein Geld drauf wetten, weil ich meine, wo sie ja auch immer noch so diesen Punkt haben, wo sie einsteigen können, ist bei Ant-Man gewesen. Ich meine,
Quantum Realm.
Ja, genau, Quantum Realm. Und wie heißt die Frau von Hank Pym nochmal? Janet Van Dyne.
Ja.
Sie hat ja irgendwie 35 Jahre lang da verbracht. Und man sieht ja auch im zweiten Ant-Man-Teil, wenn man an der richtigen Stelle pausiert, wenn Hank und seine Frau in diesem kleinen Quantum Realm Raumschiff da wegfliegen, siehst du ja so eine Blase, irgendwie wo so eine Art Stadt ist oder so. Und wie gesagt, also meine Theorie ist nach wie vor, dass sie es irgendwie mit anderen Dimensionen vereinbaren und dann sagen, ich würde mir auch nach wie vor wünschen, wenn es quasi wirklich so eine Art wie in den Comics dieses Avengers versus X-Men Szenario geben würde, wo quasi die Mutanten in unsere vertraute Marvel-Welt kommen und quasi da auch erstmal irgendwie als Gefahr angesehen werden und irgendwie bekämpft werden, bevor man da irgendwie zu so einem Punkt kommt. Muss
man aber trotzdem gut erklären, warum.
Irgendwie
wird es dazu
irgendwas
kommen.
Irgendwas wirst du schon finden. Ich meine, nach wie vor Comicfilme. Ne?
Aber was auch ein interessantes Thema ist, wie geht es denn jetzt mit Spider-Man weiter? Der wird ja seinen dritten Teil noch kriegen im MCU.
Ja.
Und danach wahrscheinlich rübergehen zu Kollege Mobius und
es steht, glaube ich, noch nicht so.
Vulture und Co. warten ja schon auf ihn bei Sony.
Ich glaube, die ganze Sony-Marvel-Welt ist dann auch nochmal ein ganz, ganz eigenes.
Also ich meine, man sieht ja schon, wie viel die jetzt auch ankündigen an. Vor allem, was ich witzig finde, Sony kündigt irgendwie mehr Schurkenfilme an oder zumindest so Anti-Heldenfilme als so richtige Superheldenfilme. Ja. Und ich hoffe einfach mal, dass sie da, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, wenn sie irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo sie tatsächlich so einen Sinister Six-Film machen können, so 6 Ur-Erzschurken von Spider-Man kämpfen gegen Spider-Man, das würde ich geil.
Erst recht, wenn sie schon wirklich etabliert worden sind in ihren eigenen Filmen, weil das ist halt das Problem, das war das große Problem von Spider-Man 3 und Amazing Spider-Man 2. Wir haben 3 Schurken, die wir alle in diesem Film erst irgendwie eingeführt haben. Ein paar davon hatten Screentime von 10 Minuten. Mhm. Und uns soll es irgendwie interessieren, dass die jetzt gegen Spider-Man kämpfen.
Ja. Naja. Wir werden es sehen, weil ich meine, am Ende gibt es irgendwie gefühlt 1000 Ankündigungen und 1000 mehr Gerüchte und man kann halt wirklich irgendwie nie genau sagen, was.
Ja, erstmal kommen halt die ganz vielen konkreten Sachen dieses Jahr noch.
Also. Genau. So. Damit bedanke ich mich bei Yves.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Und ich muss ja mal ein Lob aussprechen auch für Yves, weil er hat es in diesem Podcast das erste Mal geschafft, nicht gegen das Mikrofon zu hauen.
Aber ihr seht auch nicht meine Hände, ne? Also ich halte die wirklich.
Ja, die sind festgekettet.
Naja gut, also hat ab und zu schon ein bisschen rumgewedelt, da hatte ich schon Angst.
Aber dann habe ich mal den
Schweißperle gesehen auf deiner
Hände. Hab ich mich mit dem Stuhl zur Seite gedreht, mein Kopf ist halt in gleicher Position geblieben und dann habe ich einfach gestikuliert auf dem Tisch.
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, das hat er einfach aus Menschlichkeit gegenüber unserer lieben Mo in der Regie gemacht, weil die muss sich das Ganze hier ja auf Kopfhörern anhören und ich glaube, wenn dann jemand wie Yves so aus dem Nichts heraus so
Das ist wie so ein
Jumpscare in einem Horrorfilm.
Kannst du mal nicken oder Kopfschütteln und sagen, ist das sehr schlimm, wenn sowas passiert? Ja, sie nickt. Dann tut mir das sehr leid.
Nein, also auf jeden Fall feiern wir diesen Podcast heute auch dafür, dass Yves geschafft hat, nicht gegen das Mikrofon zu hauen. Markus, dem ist das noch nie passiert.
Bisher noch nicht.
Auch dir vielen lieben Dank.
Ja, es hat mir wieder
viel
Spaß gemacht.
Eine sehr schöne Diskussion hier rund um Marvel. Und ja, unser Dank geht natürlich auch an unsere zahlreichen Abonnenten, Zuhörer und Bewerter, Subscriber, wie ihr euch auch alle nennt. Vielen Dank, liebe Leinwand, liebe Fans. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns abonniert, bewertet, Kommentare schreibt, was auch immer. Direkte Kritik, Lob, Anregungen könnt ihr natürlich auch per Mail verschicken, dann an leinwandliebe@filmstarts.de. Und ja, damit habe ich genug geredet. Verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin immer fleißig ins Kino gehen, aber auch immer fleißig die Hände waschen.